Wer den Sport liebt, bleibt nach dem Wochenende harzfrei. Dein Podcast der Handballabteilung Steinhaus.
Hallo Björn.
Hallo Jan und hallo an die, die den Handballsport lieben.
Ja, das seid ihr da draußen, die uns ja immer noch hören und manchmal noch in der Halle sehen.
Genau. Wir haben uns zusammengesetzt, um unseren Jahresend-Podcast zu machen. Jetzt passend zur Weihnachtszeit auf dem Sofa mit leckeren Heißgetränken, ein paar Keksen und schon in Weihnachtsstimmung. Wir haben unsere Arbeiten abgeschlossen. Jetzt gehen wir nochmal in Medias Res und lassen bei Harzfrei hier einmal das Handballjahr oder zumindest die Hinrunde des Handballjahres 2025, 2026, so kommt es richtig, einmal Revue passieren.
Ich finde gut, wie du unsere Hörer darüber informierst, was hier nicht steht. Im Podcast kann man alles erzählen. Ne? Wir könnten in einer Eisvilla sitzen mit Rentieren, die im Hintergrund laufen. Also stellt euch vor, es ist sehr weihnachtlich, bei euch natürlich auch zu Hause. Setzt euch vielleicht unter euren Baum oder seid noch in den letzten Weihnachtsvorbereitungen. Hoffentlich seid ihr nicht im Einkaufsladen, aber auch da könnt ihr uns natürlich beim Einkaufen hören, wenn ihr in der Schlange dann
die letzten Weihnachtsgeschenke noch zusammen dem Nikolaus in seinen Sack stecken möchte.
Vielleicht kommt hier auch noch der ein oder andere Tipp von uns und ihr seid dann gerade da und sagt, ach, das kaufe ich mir noch.
Genau, das brauche ich noch für meine Lieben.
Genau, also ich hab, muss sagen, du hast gerade eben gesagt, Jahresrückblick. Ich habe diese Saison und dieses Jahr mehr Spiele gesehen als letztes Jahr. Mal ausgenommen davon, dass ich ja letztes Jahr noch Trainer war. Also dafür war ich dieses Mal deutlich mehr in der Halle. Ich glaube, ich habe einige auch als DJ begleitet, dadurch natürlich sowieso in der Halle gewesen. Aber ich habe, ohne es mir wirklich vorgenommen zu haben, wirklich einige Spiele der ersten Herren, der ersten Damen. Ein großes Spiel, da warst du auch dabei, von Howard und Steffen und ich glaube, es ist der dritte Herren gewesen oder zweite Herren, wo sie alle dabei waren zu Hause, wo wir mit Biaga in der Sporthalle waren.
Das war, glaube ich, die dritte.
Dritte Herren. Also,
für die gibt's nicht mehr.
Ich muss sagen, dass ich oft im Hörmann-Sportzentrum war und jetzt kommt der kleine Dämpfer. Ich muss sagen, dass ich, obwohl es schön war, die Leute zu treffen auf der Tribüne, leider im Moment nicht so gut läuft. Was sagst du?
Ja, das stimmt. Also ich war vielleicht nicht so oft da wie du, aber das, was ich gesehen habe, und das spiegelt ja auch jetzt, also zumindest bei den ersten Mannschaften, die Tabelle wieder, läuft es, ja, um es milde auszudrücken, etwas unrund bei den Leistungsmannschaften, also erste Herren und erste Damen. Dann wollen wir mit der ersten Herren anfangen?
Lass uns mal bei der ersten Herren reinschauen. Die, ja, ihr wisst
es. Hast du ja gleich den Saisonauftakt hast du ja gleich gestreamt. Damals aus Iselhorst.
Ja.
Und der ist ja damals schon mit Pauke und Trompeten in die Hose gegangen.
Ich wollte gerade sagen, da war nach dem Spiel noch so, naja, erstes Spiel und Iselhorst ist ja jetzt, kann man sagen, die sind jetzt Vierter. Ja. Keine schlechte Mannschaft, wir haben jetzt 5 Punkte abgegeben, aber das war natürlich ein deutlicher Rückschlag. Und ja, leider ging es auch nicht so wirklich bergauf in den Spielen danach. Also das Derby, was wir auch gestreamt haben, in Brookhagen, natürlich ein enges Spiel. Wir waren ja, also ihr habt es ja gesehen vielleicht, oder wart sogar da, die Halle war ja voll, aber dann zum Ende hin fehlten meiner Meinung nach auch irgendwie die Ideen, sage ich mal. Und ja, dann gab es einen knappen Sieg zu Hause gegen Litt und ja, gegen Aalen. Ich glaube, du warst bei einem der Spieler.
Ich glaube, dass, gegen Litt warst du in einem Tor, da war ich da. Das war ein ja sehr hart umkämpftes. Also es war jetzt nicht so, dass da eine Mannschaft super Zauberhandball gebracht hat, aber das konnte man vielleicht auch von den beiden Mannschaften nicht verlangen. Es war sehr knapp, wo sich halt die Nervenstärke der ersten Herren danach ja auch durchgesetzt hat. Und ja, das waren zwei von den 6 Punkten, die erste Herren jetzt hat.
Und nur zu Hause, ne? Also knapp, Spiel zu Hause, die musst du auch gewinnen gegen Verl, die stehen im Moment unten drin. Auswärts sieht es im Moment nicht so gut aus. Also alle Derbys auch. Die Hinrunde ist ja fast vorbei. Ich glaube, es geht auch nach Brake, ja. Sagtest du eben mal in der Vorbesprechung. aber wie gesagt, in Brookhagen, in Werther, in Iselhorst haben wir jetzt jedes Mal Federn gelassen. Und das macht sich natürlich am Ende in so einer Tabelle bemerkbar. Ich habe natürlich die Zeitung die Wochen mal überflogen und da sind ja auch schon erste Indizien, woran es vielleicht liegt. Und wenn ich jetzt hier selber mal in unserer fantastischen Mein-Verein-App oder SBVG Steinhagen-App mal auf die Torschützenliste gucke und ja, sehe jetzt unseren besten Torschützen mit 49 Toren zur Hinrunde, also nach fast der Hälfte der gespielten Spiele. Ich meine, klar, ein ist er.
Sehr wenig.
Da weiß man gleich auch, woran es liegt, so ein bisschen. Ne? Also da musst du den Gegner ja schon bei so wenig Gegentor, also Toren halten, um dann da
mitzumachen. Eine verdammt gute Abwehr stellen.
Ich meine, klar, wenn jetzt die anderen alle bei 49 Tore wären, dann wäre es wieder ausgeglichen, aber ne, dann geht es ja weiter mit 29 und Jonas Schröder mit 26, der im Moment übrigens ein großes Formhoch hat, finde ich, war ja erst verletzt. Da fehlt meiner Meinung nach, und du sagtest es ja auch schon mal, ganz eindeutig Hannes Kraswort.
Ja, aber das war vielleicht auch abzusehen, wenn der beste Torschütze und ja auch einer, der das Angriffsspiel halt echt belebt hat in der vergangenen Saison, wenn der geht oder nicht mehr mitspielt, dann ist erstmal ein Loch. Und so wie du auch gerade an den Zahlen bewiesen hast, wurde dieses Loch nicht von den anderen gestopft. Konnte man vielleicht auch nicht voraussehen, dass jemand jetzt sagt, oder jemand so eine Formkurve kriegt, der auf einmal jetzt 150 Tore oder sowas in der Hinserie wirft, das glaube ich nicht. Aber es wurde nicht von dieser kompletten Mannschaft, was ja eigentlich die Dings in die Marschroute war, dass man das auffängt als Team, das wurde, ja, Stand jetzt nicht geschafft. Muss man auch anhand der Zahlen so sagen.
Und es kommt ja dazu, also eigene Tore werfen ist ja immer auch so ein erstes Indiz, aber der bringt natürlich auch seine Nebenleute. Ich sag mal, wenn du jetzt einen guten Rückraumspieler hast und die Abwehr muss einfach ein bisschen weiter rauskommen, dann kriegst du die Tore über den Kreisläufer oder er spielt auch auf halb, dann wird er mal rausgenommen, dann entstehen die Lücken. Das ist ja auch das, was jetzt danach zusätzlich fehlt, außer den Toren. Ne? Also dann, wenn ich hier mal gucke, auch vom Kreis, ne, Torben Bode wäre das am Kreis, ne? Ja. 25 Tore. Ich meine, dass der in der letzten Saison auch deutlich mehr Tore hat. Er ist natürlich darauf angewiesen,
genau,
dass er Bälle bekommt. Ne?
Der Kreisläufer ist darauf angewiesen, dass der Rückraum für ihn spielt.
Ja, also da ist, guck mal, bei Strafen rein, aber können wir kurz machen, das Fazit, oder? Da müssen wir, im Prinzip brauchen wir viel mehr Tore, gefährlicher,
genau, also
nicht schneller nach vorne.
Das Angriffsspiel muss effektiver werden.
Die Spiele, die wir gewinnen, machen wir 26 Tore, aber das ist auch so ein bisschen...
Halt zu wenig, ja.
Ne? Und dann reicht es hinten.
Musst du noch mal Spiele haben, wo du über 30 wirst. Sonst wird es schwer, einen Gegner zu schlagen.
Jetzt sitzen wir natürlich hier auf dem Sofa und
auf
der Bühne sind auch noch alte Trainer.
Ja.
Aber da muss auf jeden Fall die Stimmung der Mannschaft... muss da vielleicht jetzt auch dann als Kollektiv dann da gemeinsam raus?
Wenn man das also aus seiner eigenen Spielzeit irgendwie mitnimmt, ist es so, dass ja meistens nur Erfolgserlebnisse dich irgendwie wieder rausziehen. Man kann immer sagen, du hast gut gespielt, aber trotzdem verloren, aber du brauchst das Erfolgserlebnis. Und wenn das einmal kommt und dann hast du vielleicht zwei hintereinander oder sowas, dann kommst du in so einen Lauf und weißt, okay, es funktioniert. Das, was wir im Training machen, das, was wir umsetzen im Spiel, das funktioniert, damit sind wir erfolgreich. Und das muss sich irgendwie einspielen. Das heißt jetzt nicht, dass sie alle Spiele gewinnen werden in der Rückrunde, aber dass sie halt vielleicht jetzt mit dem Start im neuen Jahr, mit dem Spiel gegen Brake, wenn sie das gewinnen sollten, das glaube ich auch, ja, ich will jetzt nicht das Wort Schlüsselspiel nehmen, aber ich habe es jetzt gesagt.
Ja.
Aber wenn du da mit einem guten Gefühl hast, ein Auswärtsspiel gewonnen und dann in die Rückrunde reingehst, und die Rückrunde.
Du musst gucken, die anderen hin, Brake ist gerade letzter.
Genau,
die haben erst zwei Punkte geholt, die musst du schlagen, was du sagst, und gerade zu Hause.
Ja, stimmt. Das musst du auf jeden Fall, um die Klasse zu halten, musst du die jetzt schlagen. Und dann kommt die Rückrunde gespickt mit Heimspielderbys.
Ja, das wollte ich eben auch schon sagen. Also die Halle, wo war jetzt noch nie so voll, dass ich gesagt habe, boah, außer in Brokhagen natürlich, wo ich dann vor Ort war, dass ich wieder denke, okay, da ist unsere rote Wand auch irgendwie aktiv, aber das kommt natürlich mit dem Erfolg auch. Ne? Also du gewinnst Spiele, dann kommen die Leute oder kommen mal eher mal in die Halle. Klar, Hörmann Sportzentrum tut sich noch ein bisschen schwer, anders als im Schulzentrum damals. Die Tribüne natürlich nah am Feld. Ich weiß nicht, das ist vielleicht auch noch mal eine andere Stimmung gewesen. Aber warst du schon mal da, als es ganz voll war? Also richtig so?
Ja, bei den
Aufstiegsspielen. Ne? Genau, und dann der Erfolg ist da, ne? Und dann kommen die Leute auch. Und du sagst es gerade mit den Derbys. Also da müssen wir ja eigentlich jetzt wieder hin. Wir haben dann Brokhagen als erstes im Januar zu Hause in Steinhagen. in der eigenen Halle. Dann
kommt Iselhorst, korrekt.
Iselhorst am Rokhagen und Werther sozusagen dann ja auch nochmal. Da kann man nur hoffen, dass sozusagen ihr da draußen und wir dann einfach mal in wieder in der Halle sind. Und wir hoffen natürlich, dass es dann...
ja, dass der sportliche Erfolg sich einstellt und das halt auch durch die Zuschauer getrieben, die Mannschaft, ja, mehr Selbstvertrauen kriegt, gerade im Angriff und dadurch dann auch, ja, ein bisschen getragen wird durch die Rückrunde.
Ja, das wird ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann kann man ja, du hast ja schon Schlüsselspiel gesagt, kann man nur hoffen, dass das letzte Spiel am 9.5. in Brake nicht zum Entscheidungsspiel wird.
Ja, dass man, wie wir in unserem Interview mit Joachim vor der Saison gesagt haben, dass man vielleicht schon vorher die Kekse in der Dose hat,
ja,
um mal eine schöne Weihnachtsmittagung zu nutzen.
Ja, das wäre auf jeden Fall ja, zu wünschen.
Ja.
Und wir sind ja in der Zeit des Wünschens, auch das, ne? Also, ja, wir wünschen auf jeden Fall der ersten Herren, wenn ihr uns hört, ihr habt ja Weihnachtsfeier am Wochenende gehabt. Kein Spiel mehr jetzt vor Weihnachten. Erholt euch, pustet die Luftballons wieder auf.
Leckt die Wunden.
Genau. Schöne Feiertage, kommt gut ins neue Jahr und dann
geht ordentlich.
Wir stehen hinter euch und pushen euch dann wieder nach vorne. Genau. Und ja, auf ihr Hörer natürlich auch. Ja, wir machen weiter.
Und nicht zum nächsten Sorgenkind.
Ja, es ist leider doch nicht der erhoffte schöne Weihnachtsstart, wenn wir jetzt diesen Rückblick machen. Die erste Dame, letztes Jahr um die gleiche Zeit war ich noch ein bisschen mehr drin in den Sorgen. Jetzt gucke ich ja auch so ein bisschen mehr von außen drauf, habe auch einige Spiele gesehen. Man muss leider sagen, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, es sind 2 Siege bisher. Sind wir schon in der Rückrunde? War am Spielplan?
Ich glaube nicht.
Wir sind noch nicht in der Rückrunde, es sind doch 11 von 22 Sternen, ja, ein Spiel weniger. Genau, die Hälfte ist gespielt. 4 Punkte sind geholt. Deutlich zu wenig,
ja. Ja, also jetzt mit Imbüren, glaube ich, auch teilen sich den letzten Platz der Tabelle. Der, ich sag mal, so stand jetzt, ich kenne die ganzen Modalitäten nicht, aber ein Abstiegsplatz wäre. Und da muss einfach, um die Klasse zu halten, mehr kommen in der Rückrunde. Und da, ich habe nicht so viel gespielt gesehen wie du. Ich glaube, 1, maximal 2 oder sowas von den Namen. Und so wie ich lese das dann halt immer in der Zeitung, im Nachbericht, und da steht halt sehr oft drin, dass Christian sagt, dass die immer gut spielen, aber halt den Bock meistens nicht irgendwie umstoßen. Also nicht immer konsequent ihr Ding zu Ende spielen.
Ja, wie auch zuletzt, also Hesseltreich habe ich jetzt nicht gesehen, das war ja das ganz letzte, aber zu Hause gegen Eberswinkel habe ich da in Stream auch ein bisschen reingeguckt beim Zusammenfertigschneiden, und ja, da führst du die ganze Zeit bis kurz vor Ende eigentlich teilweise mit sogar 3 Toren und kriegst dann wirklich den Sack nicht zu. ja, und verlierst da mit einem ärgerlich, wo wieder 2 Punkte dann ja, weg sind, ja gesagt, in Hesseltreich. Das Problem ist ja, man kann sehr oft lesen, dass es besser wird und dass das Spiel gut läuft. Da kann man so gut spielen, wie man will. Ich glaube, was die Damen sich dann auch wünschen, ist jetzt auch endlich mal was Zählbares oder dann wirklich mal die
Welt. Ja, aber also
so eine Saison, ja.
Parallelen zu den Herren auch, ne? Du musst die Erfolgserlebnisse, musst du dir selbst erarbeiten, und dann kommt die gute Stimmung, dann kommt das Selbstvertrauen. Aber du musst einfach den Bock umstoßen, und du hast die Saison einfach eine Lea Schlautmann, gute Besserung an dieser Stelle, nicht mehr dabei, die die einfachen Tore wirft wie in der vergangenen Saison.
Genau,
auch dazu. Genau, also wirklich parallel zur ersten Herren,
ja,
über das Kollektiv wiederkommen. Ne?
Wir werfen den Steinhang zu wenig Tore. Ne? Lena Lutze als Rückraumspieler natürlich auch mit 48 Toren. Zur Hälfte der Serie, Greta Schlegel mit 32, und das sind einfach, du müsstest den Gegner so gut in der Abwehr zurückhalten, dass es fast nicht möglich ist, da die Punkte zu holen. Also
ja,
so gut Abwehr spielen ist, haben wir jetzt bei der Weltmeisterschaft, kommen wir gleich nochmal drauf, bei den Bayern
auch,
aber
kannst du nicht komplett eine Saison durchspielen, dass du halt den Gegner über unter 20 Tore hältst.
Ist auch da, also vielleicht müssen wir dann nochmal, also Tore werfen üben.
Ja, es ist, was Torwerfen üben, das ist immer so einfach gesagt, du trainierst im Training immer
ja.
mit deinen eigenen Torhütern, mit deiner eigenen Abwehr und das ist in Spielen immer eine ganz andere Situation. Und da musst du einfach effektiver, konsequenter und ja, was ist Erfolgserlebnisse? Erfolgserlebnisse stärken dein Selbstvertrauen, auch im Angriff auf die Aktionen zu machen, die wirklich zwingend sind, die zum Torerfolg führen. Und dann,
ich hab mich
wie heißt es da schön, an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen?
Ich habe mich gerade gefragt, ob das ein generelles Problem sein könnte vom Unterbau. Natürlich kommen im Moment auch wenig Leute aus der Jugend hoch, klar, die auf dem Niveau sofort spielen könnten. Aber schaffen wir es nicht, vom Konzept her, die Leute ans Tore werfen ranzubringen? Weil ich nehme mal ein Beispiel, als wir zusammen noch trainiert haben. Ist ein bisschen jetzt schon hin, klar, aber einige von den Spielerinnen sind jetzt ja sozusagen auch da mit einer Lena Klausmeier oder so jetzt deiner ersten Dame oder einer Greta Schläfing oder so. Wir haben natürlich immer einen Fokus sehr auf die Abwehr gelegt, auch auf eine offensive Abwehr, 3-2-1-Deckung. Dann irgendwann geht es im Damenbereich ja so, ab der A-Jugend meistens ja bei den Mannschaften, dass sie dann auf eine defensivere Abwehr rumgehen, weil es natürlich deutlich einfacher ist, den Gegner wieder vor was anderes, also vor die Probleme setzt. Die werfen auch keine Tore aus dem Rückraum. Ich weiß nicht, man hat ja zwischendurch immer mal eine Spielerin dabei, die richtig gut aus dem Rückraum werfen kann. Haben wir gerade drüber gesprochen. Ja. Mit einer Lea Schlautmann zum Beispiel. Wie hieß nochmal? Hübner mit Vornamen. Ich weiß nicht, die in Steinlang war, die aus Hannover.
Lena
Hübner.
Das ist aber schon.
Ja, aber
konnte
auch sehr gut aus dem Rückraum werfen. Ne? Also jetzt ja den Handball schon länger verfolgt in Steinlang. Aber fehlt uns das einfach, dass beim Damenhandball das noch mehr vielleicht in der Jugend schon trainiert wird, auch mit einer Kreuzung, weil das kannst du gegen.
Also das ist aber dann eine Grundsatzentscheidung.
Ja.
Aber du hast es ja, also es wird ja überall gespielt, in, ich lass mich lügen, in ganz Deutschland, dass du bis zur C-Jugend offensiv deckst und das so, ob das eher mehr auf das Individuelle sind. Aber gut, die werfen dann halt mehr aus der Nahwurfzone, ne?
Das wird seine Richtigkeit, aber ich habe das Gefühl, dass wir, also in Steinhang oder weiß ich, vielleicht irre ich mich ja auch, aber vom Gefühl her, die es nicht hinbekommen, dass diese Spielerinnen das halt können. Entweder sie können es schon, weil sie es selber irgendwie mitbringen, weil das sind dann so einzelne.
Ja, du warst aber auch aus der eigenen Erfahrung, es ist sehr schwer, so ab B-Jugend aufwärts, den Mädels das Selbstvertrauen mitzugeben, an die Hand zu geben, aus dem Rückraum halt auch zu werfen, da erfolgreich zu sein, weil es auch sehr oft ist, du wirfst die ersten 2, 3 Würfe halt irgendwie, keine Ahnung, Torwart hält, irgendwie ans Holz oder daneben und dann geht der Kopf runter, also dieses Selbstvertrauen, wirklich dann auch weiterzumachen und sagen, okay, der nächste, die schieße ich halt rein mit einem Willen, mit Energie. Das ist, glaube ich, das, woran du A als Trainer natürlich individuell mit den Damen arbeiten musst, aber auch jeder Spieler an sich, ne? Dass du nicht so viel drüber nachdenkst über den letzten Wurf, sondern dich immer auf die nächste Situation konzentrierst. Das ist auch immer einfach gesagt, ne? Aber so ist es. Und daran, damit wirst du erfolgreich.
Na, ich hatte wieder so vom Gefühl her, aber das ist halt, du siehst es ja, was jetzt da die Baustelle ist sozusagen bei uns, ne? Ich habe mal gerne kurz, ich glaube, wenn wir jetzt jede Mannschaft so durchgehen, dann wird die Folge so lang, dass ihr Weihnachten wahrscheinlich durch habt.
Ja, genau.
Deswegen gehen wir vielleicht noch ganz kurz einfach mal
auf die erfolgreichste Mannschaft an.
Oder was halt, was ich habe jetzt gerade nochmal so die Tabellen stehen, die wollen wir mal zweite
her. Okay, ja.
Sie stehen auch unten drin, ne?
Ja, ja.
Also mit 4 Punkten nur vorletzter, da ist noch nicht die Hälfte durch, aber ne, also auch leider so mit 2 Siege sind es im Moment unentschieden gegen Iselhorst. Zweite Dame.
Ja, Dame steht.
Neunter und ja.
Also, okay. Also, ja. Die werden oben nichts reißen und hoffentlich mit unten nichts zu tun haben.
Ja, da ist Häselteich mit
die haben, Punkten. Die haben ihre Punkte schon gemacht. Wäre vielleicht ein, zwei mehr drin gewesen. Kann ich aber auch nicht so viel zu sagen. Aber da werden wir sehen.
Aber jetzt kommst du zu dem, was du
die hast. Erfolgreichste Mannschaft des Vereins.
Die dritte Dame.
Die dritte Dame. Ja, schöne Grüße an Dobby.
Ja. Dobby konnte so spontan leider nicht aufs Sofa kommen. Musste noch Fleisch kaufen. Den fahren wir nämlich zusammen in den Dänemark-Urlaub. Ist oben dran. 14-2 Punkte. Eine Niederlage gegen Loxen mit einem Tor ganz knapp. Was da los war, die stehen natürlich auch oben mit drin, aber die können nicht aufsteigen, muss ich mal sagen.
Die können nicht aufsteigen.
Unsere zweite Dame ist ja da drüber, aber
ich glaube, es ist so, dass in der dritten Dame ist eine sehr gute Mischung aus, ich nenne sie mal, altinternationalen und relativ jungen Spielern ist. Und dass Doppi das ganz gut hinkriegt, dass die alten Häsinnen, die jungen Spielerinnen einfach auch gut an die Hand nehmen und die in Situationen bringen, wo sie nicht so krass in der Entscheidungsgewalt sind, sondern einfach machen müssen.
Ja, und du hast ja eine Marianne Wiens, Mika, ne? Liebe Grüße auch an der Stelle. Die wirft halt 47 Tore in der Liga.
Als Außen.
Als Außen, weil klar, sie macht 7,8 Tore dann pro Spiel, aber sie wirft natürlich auch 7 Meter. Ja. Das muss man dazu sagen. Aber trotzdem, bei 6 von 8 Einsätzen, 47 Tore, das ist mehr als in der ersten Dame, die ersten geworfen
hat. Ist halt dadurch, aber das kennst du selber, wenn du mit Spielern zusammen lange spielen, die auch, weiß ich, wenn der Karo, wenn die neben dir in der Abwehr steht, dann hast du gleich eine ganz andere Sicherheit als junger Spieler, als wenn du der Älteste bist oder wenn du der Entscheidungsspieler bist. Das ist einfach so. Ja. Das war jahrelang auch immer der große Vorteil der dritten Herren. Da haben halt Leute mitgespielt, die einfach schon gespielt haben, als der Handball erfunden wurde.
Ja.
Und wenn du als junger Spieler reinkommst, ja, es war auch hart, also es ist eine harte Schule, aber wenn, da hast du auch viel gelernt da.
Ja, und du musstest nicht direkt die Verantwortung übernehmen. Ne? Das schafft Doppi ja immer wieder. Ne? Also wenn ich dann hier so, sind natürlich auch welche, die aus der Elternzeit wiederkommen, wie so eine Coco oder so, die dann da natürlich erstmal irgendwie wieder anfangen. Aber du hast ja mit Namila Baumhüter.
Ja, die ja letztes Jahr noch A-Jugend gespielt haben.
Melina Eickmeier, glaube ich, auch.
Ne? Ja,
auch jüngere Leute, die irgendwie Spaß in
Stadt haben. A-Jugend
spielen, was cool ist, genau. Und da dann irgendwie schon mal Charlotte Ebber zum Beispiel rangeführt werden und ja, mit dem Erfolg natürlich dann auch.
Dann macht es natürlich Und nicht, dass er über die kommt, also es ist, die spielen Kreisliga, also es ist jetzt nicht so, ja, warum spielen die erste Damen? Ja, ist schon doch deutlich großer Unterschied im handballischen Niveau.
Aber Lars Dorpeide grinst uns auf dem fantastischen neuen Foto, was du ja mitgemacht hast, entgegen. Also ja, haben natürlich auch dann mit Käthe im Tor, also es passt einfach vom Konzept, es macht eben, glaube ich, Spaß da zu spielen. Ich glaube, sie wissen selber, dass sie beim Aufstieg ja nichts zu tun haben können, weil sie da nicht mitspielen, aber so macht es natürlich deutlich mehr Spaß. Und ich glaube, sie hatten auch gerade Weihnachtsfeier. Ich habe nur ein paar Instagram-Posts gesehen. Die Mannschaft präsentiert nämlich auch bei Instagram immer mal was out of the box.
Über den Tellerrand.
Ja, genau. Da kann man sich das Plätzchen dann mal mehr abholen. Nee, fantastisch, den Einblick dann manchmal dazu bekommen und auch von den Spielen. Da sollte man vielleicht viel mehr mal hingehen. Wir gucken mal, wann mal wieder ein Heimspiel ist.
Ja, dies Jahr nicht mehr, glaube ich.
Diesmal nicht mehr, nee, diesmal spielt keiner mehr, außer der Jugend, glaube ich.
Ja.
Und wir gucken mal bei der vierten Dame auch gerade noch reinschauen.
Leider nicht so erfolgreich.
Ja. Auch 10. von 11, auch erst 3 Punkte geholt. Monat auf den Kader. Ich glaube, da gibt es jetzt auch gerade
ganz viele ganz junge Spielerinnen oder die, also es ist eine Breitensportmannschaft und es ist wichtig, dass es eine Mannschaft gibt und
ich glaube, da wird ein Trainer gesucht demnächst. Also,
so, was guckst du mich so an?
Ja.
Ich habe keine Zeit. Nein, muss mich gar nichts anzurufen.
Genau, Henry will, glaube ich, warum, weiß ich gar nicht genau, aber kürzer treten und genau, Georg bräuchte da mit Sicherheit Unterstützung, dann noch einen dabei. Würden die Mädels sich sehr freuen. Also wenn ihr Lust habt, einmal die Woche
in
die Halle.
Meldet euch bei der vierten Dame.
Es lohnt sich in jedem Fall, weil auch kulturell sehe ich da immer sehr viel Engagement.
Das stimmt.
Und wir werden ja auch immer herzlich eingeladen, wenn wir Lust haben. Ich gucke mal gerade in den Spielplan. So viel Zeit haben wir ja vielleicht gerade. Nächste Heimspiel ist gegen Brokhagen am 25.01. zu Hause. Wäre ja vielleicht mal was, um reinzuschauen.
Schauen, ja.
So, das waren unsere Seniorenmannschaften. Also leider muss man bei vielen sagen, außer der dritten Damen,
die
Tabelle
dreht. Erfolgreich, ja, genau.
Da ist gerade generell, da müssen wir wieder raus aus dem Loch in Steinhagen. Ich finde, man darf nicht nur negativ denken, gerade jetzt in der Zeit der Liebe und positiven, trotz dunkler Jahreszeit.
Ja, das ist ja selber, ne? Wieder jetzt Kraft schöpfen, Selbstvertrauen auf sich im Training holen und dann mit Volldampf im Januar in die ersten Spiele gehen, sich da die Erfolgserlebnisse holen und dann Schritt für Schritt darauf aufbauen.
Na, ich kann überhaupt nicht lesen, was du als nächstes auf deinem
Trikot da steht.
Trikot. Genau, wir wollten an dieser Stelle, wir müssen uns ein bisschen zurückhalten.
Du, ich bin ja
Lob des Lobes. Ich finde es gut.
Lobes, aber ich
da
als du.
Ja, das sei jetzt, was auf die Beine gestellt worden ist. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen Werbung machen. Deswegen ja eben schon der leichte Teaser. Ihr habt noch vielleicht nichts für Weihnachten und wollt euch da noch schnell was bestellen.
Genau, dann gibt es das neue Sondertrikot der SBVG. Ja, über Design kann man streiten, Herr Borstedt.
Ich guck mal gerade rein, ob ich es auf die Schnelle finde. Es ist rot, das gefällt mir sehr gut.
Und das war's schon.
Was mich im ersten Moment ein bisschen irritiert hat, ist das Gelb-Rot, aber das soll wahrscheinlich das Feuer sein. Und
das ist wie Düsseldorfer EG.
Ja, ich habe mit Tim auch schon kurz geschrieben, also dass wir natürlich ein bisschen Promo für das Shirt machen. Ich gehe auch davon aus, dass das nachher wahrscheinlich auch nochmal besser
aussieht. Wir kriegen da kein Geld für übrigens.
Ja, genau, besser aussieht. Als auf dem bisherigen.
Ja, wir haben es noch nie getragen gesehen.
Genau, also man muss jetzt, es wird irgendwann jetzt auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Musterexemplar irgendwie geben, was man.
Gut, dann ist es aber schwer, bis zu Weihnachten das unter dem Baum zu schütteln.
Ja, aber ich gehe auf 40 Euro ist es, glaube ich. Und dafür ist es, hat man dann das gleiche Trikot wie die Spieler.
Ja.
Und mit Name, glaube ich, ja sogar. Und hinten mit
Flock,
Druck.
Druck.
Flock hieß das, als du noch Handball gespielt
hast. Ja.
Heutzutage. Ist ein Flock das, was
so,
mappt, um Vampire zu töten.
Ja, ich weiß. Oder ist das komplett gestickt?
Ja, das ist gestickt. Nee, wir freuen uns drauf. Vielleicht holen wir uns auch eins mit Harzfrei hinten drauf oder so, um dann von der Tribüne mal ein bisschen Gas geben zu können. Es ist ja auch immer für einen guten Zweck sowas. Also da ist ja immer auch so der eine oder andere Euro. Das geht ja dann wirklich nicht einfach.
Das Geld ruft ja keiner aus dem Vorstand auf oder sowas. Also, und das geht ja dann alles direkt immer in die Mannschaften, in die Schiedsrichter, in die Trainer. Also das Geld ist immer gut angelegt. Da frisst sich kein Funktionär irgendwie dick von.
Genau, und auch da an dieser Stelle, Andreas hört uns ja auch hoffentlich manchmal bis zum Ende. Da wollen wir auch nochmal Werbung machen. Wir haben noch Platz auf unserem Spendenfeld und auch das tun wir nicht, weil wir jetzt wieder geldgeil sind, sondern es hilft einfach in dieser Zeit, gerade wo bei einigen auch das Geld nicht ganz mehr so locker sitzt, den Vereinen.
Genau, wir Vereine merken das auch alle, dass das Geld nicht mehr so reinsprudelt wie, keine Ahnung, vor 5 Jahren oder sowas. Auch die Spenden werden immer weniger und da ist es halt wichtig, seinen Verein zu unterstützen und sei es auch nur mit einer kleinen Spende und dieses Spendenfeld, das geht 1:1 in die Jugendabteilung, davon werden Jugendtrainer honoriert. Da wird auch kein Jugendtrainer Vollzeit für angestellt, aber wir kennen das aus eigener Erfahrung. Es ist, man wird da nicht von reich, aber es ist ein schönes, ja, ein schöner, wie nenne ich das am besten? Ja, ein schönes Entgegenkommen vom Verein, dass man eine Anerkennung für den Job, den man macht. Und davon können auch Trainingsmaterialien besorgt werden und sowas. Und ja, guckt euch das mal an. Das Spendenfeld. Sucht euch einen Platz aus, vielleicht direkt neben Harzfrei.
Ihr dürft auch aussuchen, was da draufsteht. Dann meldet euch entweder über die SBVG Community Gruppe. Wenn ihr da noch nicht drin seid, dann müsst ihr uns halt mal bei Instagram oder sonst wo anschreiben. Dann lassen wir euch das auf jeden Fall zukommen. Da gibt es ein ganz nettes PDF, was man einmal ausfüllen muss und man hat automatisch eine Spendenquittung über den Kontoauszug zum Beispiel ja mit dabei und eigentlich ja kein großer Verlust. Also wenn man die, weiß ich, 50 Euro sind es, glaube ich, ab 50 Euro kriegt man so ein Feld, dann, ja.
Gerade jetzt in der Weihnachtszeit, das ist das Portemonnaie vielleicht bei dem einen oder anderen auch mal lockerer und sagt, ey, ich möchte auch mal was Gutes tun. Also natürlich, es ist auch gut, gegen den Hunger in der Welt zu spenden, keine Frage, aber man kann auch das Geld vor Ort in ehrenamtliche Projekte stecken und ja, warum nicht einfach bei der Handballabteilung?
Genau, wir würden uns freuen, das dann weitergeben zu können. Ja, das war so ein bisschen erstmal das,
was wir von der SBVG so haben. Und jetzt werden wir den großen Topf des Handballs aufreißen. Denn wir möchten natürlich auch auf das große Ereignis, was hinter uns liegt, einmal zurückkriegen, gucken. Und das war die Handball-WM der Frauen zum Teil im eigenen Land, also in Deutschland und den Niederlanden.
Genau, ich habe einige Spiele mir angeguckt. Man musste ja am Anfang einen Account machen. Leider, wie du gerne auch mal sagst, man oder ich, wir wollen keinem zu nahe treten. Der Wintersport ist auch wichtig, aber du kannst den ganzen Tag Biathlon und Langlauf und
E-Sprint und was noch alles, alles
gucken. Das hat bestimmt alles so seine Berechtigung, aber nur weil es dann, wenn das Handballmänner wären, wird es wahrscheinlich sofort auf dem ZDF oder ARD laufen, gucken vielleicht auch ein paar Leute mehr. Aber ich finde, dass sie es auf jeden Fall verdient haben mit dem, was sie da leisten
und abgerissen haben. Ich habe jetzt auch schon gesagt, wenn diese WM jetzt in Paraguay stattgefunden hätte, hätte ich das verstanden, okay, dass ich da keinen Berichterstatter oder so hinschicke, aber die hat nun mal in Deutschland stattgefunden.
Genau,
die meisten der zweitgrößte Mannschaftssport in Deutschland ist, hat die im Handball ist der größte Verband der Welt und das öffentlich-rechtliche Fernsehen kriegt es nicht hin, eine Vorrunde oder eine Hauptrunde, eine Handball im Einsatz ist sehr schwach.
Ja, nichtsdestotrotz, die Leistung der Mannschaft war sehr, sehr stark. Wir sind ohne Verlustpunkt durch diese ganze Vorrunde, Gruppenphase durchmarschiert, kann man ja teilweise sagen. Auch mit Gegnern, wo ich teilweise sagte, naja, Faroer Inseln zum Beispiel, aber die spielen einen guten Ball. Also da kann man jetzt gar nicht so sagen, dass es ja alles nur Laufkundschaft war, wie man vielleicht gesagt hatte, sondern die Mannschaft auch von Spiel zu viel reingekommen ins Turnier. Die Hallen waren ja auch voll.
Ja, also gerade wenn in diesen K.O., wenn man nach die K.O.-Spiele dann sieht, das Viertelfinale und das Halbfinale da in Dortmund, die Halle ist A riesig und es ist super, die Halle war voll, die Unterstützung war da für die Damen und ich hoffe auch das Endspiel, die hatten einen riesen Marktanteil nachher, die ARD. Ich glaube 31% Marktanteil. Und auch wenn das Finale verloren geht, das war auf jeden Fall, und das kann man auch vielleicht ohne Handballbrille sagen, war das eine Riesenwerbung für den Damenhandball in Deutschland, wie diese Mannschaft zusammen gekämpft hat, zusammen gefeiert hat, zusammen die Erfolge erzielt hat. Und es ist ein Riesenerfolg, eine Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft. Also das kann nur Werbung für den Damenhandball in Deutschland sein.
Ich würde sagen, die Norweger ja jetzt über Jahre das Aushängeschild, was Handball im internationalen Bereich hat, die haben ja
Spieler, jetzt hintereinander gewonnen.
Individuelle Spielerinnen, die natürlich irgendwie wahrscheinlich auch Champions League oder alles Mögliche abräumen. Ne? Mit der, die Torhüterin ist so jetzt, glaube ich, die hört jetzt auf, ne? Ich weiß ja, das Name ist ja ein Name. Also wirklich Creme de la Creme des Handballsports, die da in Norwegen mit aufläuft und sind auch noch physisch super stark und trotzdem schaffst du es, diese Mannschaft fast
Fast unter 20, also
unter 20 Tore zu halten oder fast zu besiegen, sage ich mal, wo sie jedes andere Spiel in dieser
mit
10 Toren oder mehr gewonnen haben. Und da fand ich die Bilder auch einfach schön. Du hast es schon gesagt, man steht da und freut sich riesig über die Silbermedaille, weil das einfach ein Riesenerfolg ist und ärgert sich nicht darüber, dass man nicht Gold gewonnen hat. Ich glaube, das kann man so festhalten und da kann man, die sind ja auch noch jung, die deutschen Spielerinnen, also wirklich also
da, einige,
ja, eine gute Mischung in der Mannschaft, aber da kann man jetzt drauf bauen, dass es halt so weitergeht.
Auf jeden Fall.
Und uns weiter in Deutschland begeistert mit dem Handball, wie es ja gerade einige Handballereignisse tun, die
heute
zumindest auch
bleiben wir gleich auch, ich sag mal, auf der hohen Bühne. Die Europameisterschaft der Männer steht an. Jetzt, also ihr kennt das ja als Handballfans, es gibt jedes Jahr ein großes Ereignis, man wechselt die WM und die EM und in 2026 ab Januar, ich weiß gar nicht genau, wann es anfängt, genau. An welchem Tag geht es dann los mit der Handball-EM? Der Kader ist diese Woche, oder jetzt, wo wir das aufnehmen, die Woche davor bekannt gegeben worden. Keine großen Überraschungen irgendwie drin.
Tim Sutton ist nicht dabei, auch nicht im erweiterten Kader, obwohl der im Moment eine Top-Saison spielt. Da kommen wir gleich zu, aber das ist mir nur aufgefallen. Aber sonst die Mannschaft, so wie man sie eigentlich jetzt aus den letzten Jahren kennt, wahrscheinlich auch der Grund, dass man die Mannschaft, die sich jetzt eingespielt hat, dass Gislason so ein bisschen natürlich darauf setzt.
Ja, ich bin gespannt. Gislason, also ich halte ihn ja weiterhin für einen guten Trainer, aber es gibt viele Kritiker, es gibt kritische Stimmen gegen ihn und ich kann es zum Teil verstehen, weil er immer versucht immer das gleiche System zu spielen und wenn man sieht, wenn man nicht viel, man muss sich jedes Wochenende in die Bundesliga gucken, aber wenn man sieht, was auch im Spitzenhandball passiert, Stichwort der vierte Rückraumspieler. Da geht er halt nicht so viel drauf ein. Ne? Also er spielt ja eher dann sehr viel Oldschool, sehr viel, sehr physischen Handball, sehr, sehr abwehrbasierten Handball. Und da muss man halt gucken. Also kommen wir, wie gesagt, gleich drauf mit dem Till Verlemgo, der sich mit Florian Kerbern extrem viele Sachen zutraut, alternative Angriffskonzepte spielt, die ja jetzt völlig unerwartet, also vielleicht nicht völlig unerwartet, aber auf dem dritten Tabellenplatz stehen in der Bundesliga, auf einem Champions-League-Platz. TBV Lemgo Lippe. Wisst ihr, wie groß dieses Kaff ist?
Ja, hattest du noch was zur Nationalmannschaft? Können wir vielleicht.
Nee, können wir nichts zu sagen, wir werden die Spiele abwarten.
Ja, vielleicht machen wir wieder so einen kleinen Kurzfolgen, den wir gerne eher im Kurzblick. Lass uns ganz kurz, bevor wir zum TBV kommen, noch ein Jahr weiterschauen, die Nationalmannschaft. Du hast ja schon Karten. Darf ich das jetzt sagen?
Nein.
Oh, du wolltest ja hin mit Henne.
Ja, das kann man sagen, ja.
Henne hat uns schon links geschickt und
die Handball-Weltmeisterschaft im eigenen Land. Also,
größer geht's gar nicht.
Die Karten sind raus seit dieser Woche, also man kann Karten kaufen. Schlag zu, also
meine Umgebung,
genau. Hannover ist Hauptrunde, ohne deutsche Beteiligung, aber wahrscheinlich mit dänischer Beteiligung, und Köln. Hauptrundentickets mit deutscher Beteiligung. Ansonsten spielen die, ich glaube, München, Berlin, Stuttgart. Also ist halt schon, man
verteilt. Also
ja. Man muss ein bisschen weiter wegfahren, wenn man das gucken möchte.
Aber mit Köln sind wir ja mit einer Hauptrunde auf jeden Fall.
Ja, das kennen wir ja, ne? Da sind wir ja.
Da hängt unser Schild, glaube ich, auch noch.
Da haben wir so ein paar Fußspuren hinterlassen.
Ja, wir machen demnächst so ein großes Spendenkonto auf. Wenn ihr uns wieder in Köln sehen wollt, dann könnt ihr da einzahlen. Nein, Spaß beiseite.
Da freut sich auch die deutsche Jugendherberge wieder.
Ja, wir hoffen natürlich, dass wird jetzt demnächst die Planung fürs nächste Jahr, übernächstes Jahr dann mal ergeben, ob wir da für euch wieder vor Ort sind.
Wir sehen.
Genau. Jetzt springen wir rüber zum TBV.
Zum TBV, ja. Jetzt gerade die Woche. Der TBV ist im Final Four.
Auch da gibt es Tickets, ne? Also im Block D wieder, genau wie das.
Ja, aber das geht ja nur über den TBV. Das ist, glaube ich, schwer. Und du weißt, wie schwer es ist, auch an TBV-Tickets zu kommen. Also
eigentlich gar nicht möglich. Ne? Ja.
Und genauso schwierig wird das jetzt, an Final Four-Tickets zu kommen. Ich habe das ja schon mal miterlebt.
Ja, Dauerkarten müssen wir, da haben wir auch Vorrang und so weiter und so fort. Was ja auch
alles richtig, ja.
Was richtig ist. Aber die Halle in Lemgo ist immer voll. Ich meine, es ist. Wir haben die Stimmung ja schon ein paar Mal erlebt, auch wenn sie voll war. Das ist natürlich auch geil, ne? Und jetzt mit dem Erfolg, sprach nehmen wir, kommen natürlich noch mal ein paar die mehr Leute, die sonst vielleicht das zu Hause gucken würden.
Ja, und wenn du das beim TV jetzt siehst, haben alle Leistungsträger haben ihre Verträge verlängert. Für Hermann auch um ein weiteres Jahr verlängert. Also das ist echt, also wenn man das gesehen hat, die Mannschaft vor 3-4 Jahren, die dann den Pokal gewonnen hat, die ist ja dann komplett auseinandergebrochen.
Ja.
Bis auf ein, zwei Spieler.
War kurz vorm Abschied, dein Vater hat sie, glaube ich, schon.
Ja, mein Vater hat sie schon abgeschrieben, aber hat sich dann auch aus dem eigenen heraus. Und jetzt, ja, das sind Spieler drin, die waren bestimmt auch bei anderen Mannschaften, bei Mannschaften, die deutlich mehr Geld halt auch haben, auf dem Zettel. Denn Hürdicek war bestimmt irgendwie beim THW oder sowas auf dem Zettel.
Ein Verstein, ne? Den hat er irgendwie vor zwei Jahren noch bei Niederlande
EM, ja,
auf außen gesehen. Ich weiß gar nicht, ob er ist für den Kader wieder nominiert. Das hatte ich gesehen. Aber der spielt ja auf der Halbposition da echt manchmal.
Ja, jetzt, was ich eben schon gesagt, Tim Sutton spielt die Saison seines Lebens nach seiner Verletzung.
Ja, der ist ja kaum aufzuhalten im 1 gegen 1. Da musst du ja schon zu 2 zumachen. Und jetzt kommt das, was du gesagt hast. Sie spielen ja die meiste Zeit, die zwei andere Bundesligisten, glaube ich, mittlerweile auch, mit 4 Leuten im Rückraum, das heißt kein Kreisläufer, und man würde jetzt sagen, naja, es ist ja gar nicht so schwer, das zu verteidigen, weil man ja immer noch Gleichzahl ist und natürlich kein Kreisläufer mehr dazwischen steht, der Sperren steht, aber wie schwer es dann doch ist, weil, klar, als Überraschung, 2-3 Spiele,
zack,
fährt und dahin, aber jetzt fährt ja die Füchse zu Hause, wissen ja, was der TBV macht, und ich glaube, die sind jetzt auch keine Mannschaft, die sich da nicht drauf vorbereitet, aber du siehst dann.
Ja, Schellenburg auch. Also, ich kann mir große, also bis auf Magdeburg, Kiel, gut, Kiel haben so entschieden gespielt, also haben alle da oben geschlagen.
Ich habe, glaube ich, in dieser App neulich mal geguckt, TBV ist natürlich auch bei den technischen Fehlern irgendwie die wenigsten, auf Platz 3, also die wenigsten technischen Fehler. Mhm. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass du bei in die Tiefe stoßen den Ball da noch schnell weiterkriegst. Aber was die da.
Ja, aber du siehst halt die Qualität eines Tim Sudon und eines Lukas Hudecek. Die spielen den Ball genau in der richtigen Situation ab oder machen oder gehen halt auf das Tor oder auf den 7 Meter. Und das macht ja einen super Bundesligaspieler aus, nicht 200 Tore zu werfen, sondern 200 Mal die richtige Entscheidung treffen. Andy Schmid hat
ja
in 90 oder in 95% seiner Aktionen immer die richtige Entscheidung getroffen.
Ja, das machen sie echt, ja, zu den wenigen Fehlern und zu dem, da kommt natürlich jetzt dazu, dass sie Sicherheit bekommen, das musst du dann an Situationen.
Ja, du hast einen Konstantin Möppel, einen Bombentorjäger.
Ja, dann nochmal den entscheidenden Wecker, was ich auch sagen wollte, sie haben jetzt so die Sicherheit und wissen, dass es klappt, dann, die kommen ins Zeitspiel, spielen auch bis auf diesen letzten Ball und den schrotet entweder dieser Wagner nochmal von sonst wo oben in den Knick und da steht ja auch dann in einen hier Torwart von Kiel.
Andi Wolf.
Andi Wolf?
Ja, das ist ein alter Deutsch.
Ja, ja. Oh Mann, ey, namensweise schwer. Steht da dem Tor, das ist ja nicht ein Handtuch, was da drin hängt. Und dann, oder der Verstein läuft da nochmal ein und kriegt den Ball nochmal.
Ja, und das meine ich halt mit Angriffs. Mein Gott, mit Anlaufoptionen, die sehr, sehr herausfordernd halt auch für den Gegner sind. Das ist nicht immer das gleiche 6 gegen 6 ist, sondern dass du halt mal mit einem vielleicht auch mit einem zweiten Kreisläufer spielst oder mit einem vierten Rückraumspieler und dass du den Gegner immer vor neue Situationen stellst.
Ja.
Und das macht Florian Germann die Saison ja fast einzigartig.
Ja, es dauerte, glaube ich, so ein paar, also vielleicht zwei Saisons oder eine Saison, um das natürlich reinzuspielen. Die Spieler vertrauen natürlich dem Kehrmann jetzt auch, da natürlich ist es immer so ein, aber der Erfolg gibt ihnen im Endeffekt recht. Du sagst, es geht Richtung Champions League. Ich glaube mal auf Wolfs.
Ja, kann man schon eine Europakarte kaufen.
Aber sie, ne, sie stehen da oben. Sie haben jetzt unentschieden gegen Kiel. Die sind vor Kiel. Also jetzt im Pokal Halbfinalgegner schon geschlagen auswärts, also gegen die Füchse.
Das ist einfach so los, was er da sieht. Gott,
also auch da ist, glaube ich, einiges drin. Magdeburg und Bergischer HC ist das andere Finale beim Final Four. Aber da sind wir weiterhin gespannt und natürlich machen wir einen Blick auf den TBV. Wir lassen uns natürlich auch gerne nochmal einladen. Wir haben ja schon mal eine Folge über die Jugend gemacht.
Genau. Wir machen auch gerne eine Folge über die Profis.
Wir machen auch nochmal eine
Folge. Jetzt, nach unserem Loblied.
Ja. Jetzt haben wir, glaube ich,
alles eine bessere Werbung könnt ihr gar nicht.
Alles gesagt, was die UT auf den Zettel geschrieben.
Und dafür kriegen wir übrigens Geld.
Okay. Ja,
ich glaube, wir haben jetzt viel über Handball gesprochen und wir gehen jetzt also, was wir schon so zur Begrüßung gesagt haben, wir gehen in diese letzte oder in die Weihnachtswoche jetzt und wir haben beide jetzt frei und hatten jetzt halt Zeit dafür. Aber Jan, wie bist ein viel beschäftigter, oft gestresster junger Familienvater, wie verbringt ihr denn Weihnachten?
Ja, also du sprichst es an, der Schlaf ist, glaube ich, das, was denn die Eltern oder Familie kennen. Aber das kennt auch jeder, der keine Kinder hat. Wenn man nicht schläft, dann ist man halt eher gestresst manchmal. Aber wir freuen uns, also ich freue mich mit meiner Familie eigentlich dieses Jahr sehr drauf. Wir wären gern schon umgezogen. Wer Näheres weiß, dass hier noch eine Riesenbaustelle ist, aber zum Glück nicht zu Hause. Meine Kinder sind so weit alt, dass ich so ein bisschen auch die Freude natürlich habe, die Weihnachtsfreude, die ich damals so ein bisschen erfahren durfte, weiterzugeben. Bei uns war es immer so, dass wir viel bei unseren Großeltern waren zu Weihnachten und ich wünsche mir halt auch für meine Kinder oder jetzt für die Familie-Situation ein schönes, gemütlichen Heiligabend gemeinsam und dann auch mit den Geschwistern, die vorbeikommen und so weiter. Also ich finde, es ist immer noch, ich hänge gar nicht mal das Kirchliche so hoch. Ich bin ja immer einer gewesen, ich muss für solche Geschichten nicht unbedingt in eine Kirche gehen. Ich kann diesen Ort auch zu Hause haben oder so weiter. Und wir feiern gemütlich mit Weihnachtsgeschichte vorlesen, wie man das so kennt, auf dem Sofa, schön mit Tannenbaum geschmückt und haben das meiste Mal dieses Jahr alle zu uns eingeladen, das macht es dann ein bisschen entspannter, weil die Kinder dann im Umfeld bei uns sind und wir nicht immer von zu der Station fahren müssen, wie man das ja sonst vielleicht kennt.
Kinder wieder entspannter für mal deine Frau.
Ja, sie würde auch sagen, außer dass wir natürlich das mit dem das Essen organisieren müssen und so, aber da habe ich natürlich jetzt den Vorteil, dass ich jetzt frei habe. Das heißt, ich kann mich jetzt ja auch mal in die etwas längere Schlange in einem Lebensmittel
bei
meiner Wahl stehen.
Bei den Bratwürsten anstellen.
Genau. Also so wird unser Weihnachten, glaube ich, ein ganz gemütliches sein, was wir mit der Familie verbringen werden. Und dann, ich mache mal kurz den Ausblick, bevor du dann deine Weihnachtsgeschichte erzählst. Haben wir dieses Jahr vor mit einer etwas größeren Gruppe, auch aus Handballern. Du warst ja schon mal dabei, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gefahren sind, nach Dänemark zu fahren. Und da sind wir dieses Mal mal mit Familien unterwegs. Ich bin auch ganz gespannt, wie das wird. Natürlich ein ganz anderes Fahren, glaube ich, als wir es damals hatten. Aber so werden wir dann unser Jahr, unser weihnachtliches Jahr über Silvester irgendwie schön gemütlich in Dänemark an der Ostsee verbringen und dann Kraft versuchen zu tanken, den Stress abzulegen und im nächsten Jahr dann wieder fit zu sein. Wie sieht denn dein Weihnachten aus?
Auch meine Weihnachten ist relativ entspannt. Wir verbringen das seit vielen Jahren bei meiner Schwester mit meinen Neffen. Meine Eltern sind dann auch dabei. Und das ist eigentlich, mit zwei, also mit einem 8- und einem 11-Jährigen kann das schon mal anstrengend sein. Muss halt echt immer die Frage, wann gibt's Geschenke, wann gibt's Geschenke, wann gibt's Geschenke? Aber ich glaube, dass wir das, also meine Schwester ist auch ganz gut moderiert und das eigentlich immer recht entspannt da hinkriegen. Und die Jungs spielen Instrumente, habe ich immer als Kind gehasst, Blockflöte oder Gitarre dann zu spielen. Aber für meine Schwester und meine Mutter ist das immer wunderschön.
Ja. Du machst auch die Bierglasmusik.
Nee, ich spiele Mundharmonika.
Also.
Und nö, das ist recht entspannt. Und zwischen den Jahren, ich weiß nicht, viele kennen, aber viele wissen das ja, ich habe mich selbstständig gemacht und werde ab dem 1. Januar operativ in mein neues Business einsteigen und habe eigentlich schon viel vorbereitet, aber einiges ist halt noch zu machen, was ich zwischen den Jahren anschieben möchte und dass ich halt ab dem 2. oder 5. Januar, je nachdem, wie ich Bock habe, da richtig Gas geben werde. Ihr könnt gerne alle vorbeikommen, contentraumfabrik.de ist zwar noch nicht komplett fertig, die Website, aber genau. Und da wird jetzt meine ganze Energie reinfließen, dass das erstmal ordentlich ins Laufen kommt.
Ja, da wünschen wir natürlich dir alles Gute auch für. Dass aber auch eure Wünsche da draußen in Erfüllung gehen fürs nächste Jahr. Man nimmt sich auch immer viel vor, ne? Also so ein Silvesterabend sitzt man vielleicht nochmal und dann fürs nächste Jahr so Ziele, die man sich setzt. Wie gehst du so ein Jahr an? Also außer natürlich, dass du jetzt das große Ziel, was du gerade gesagt hast, deine Firma natürlich voranzubringen, gibt es persönliche Ziele, die du sonst so sagst, so, das nehme ich mir eigentlich immer vor, oder?
Nee, ich weiß, dass das immer sehr gemacht wird, so Herausforderungen oder Ziele, die man sich setzt, da habe ich irgendwie mal aufgehört, natürlich beruflich jetzt das große Ziel, da erfolgreich zu arbeiten, aber sonst ist jedes Jahr ein Geschenk, in dem sein Umfeld, seine Familie, seine Freunde gesund bleiben, dass keiner ernsthaft krank wird und das sind eigentlich so meine besten Wünsche und sowas, dass man wieder ein Jahr hat, in dem, wie gesagt, keiner ernsthaft krank wird, alle gesund bleiben, man weiterhin Freundschaften pflegt, man schöne Momente miteinander hat und das ist eigentlich so das Wichtigste. Es ist nicht das Geld, es ist nicht der persönlich sportliche Erfolg oder dass man irgendwie mal 20 Kilo abnimmt oder sowas. Es ist die Gesundheit und die Gesundheit seiner Familie, seiner Freunde.
So ist es. Und jetzt geht die Folge schon relativ lang, aber ich habe natürlich versprochen, wenn zwei meiner Sporthelferinnen bis zum Ende unsere Folge hören, dass ich sie dann ganz, ganz lieb grüße.
Darf ich jetzt noch eine Frage stellen?
Oder so ein Codewort oder so, ne?
Ja.
Also ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, Mimimi Miami und Frejenet. Man kriegt auf der Sporthelferfahrt immer ein Kosenamen.
Wer denkt sich das denn aus?
Ja. Und jetzt wisst ihr es auch, um die richtigen Namen nicht zu nennen, haben dieses Jahr auch wieder super bei den Nikolaus-Turnieren unterstützt und so weiter. Und ich habe Musik kennengelernt, wo ich dachte, dass das noch gespielt wird, dass solche Leute das hören. Und man wundert sich immer, ne? Manche Vokabel lernen und so ist immer schwierig oder so. Aber da sind ja so Texte oder so Rap-Texte, da kommen ja Wörter drin vor und das können die dann auswendig. Also ganz liebe Grüße an der Stelle. Könnt ihr mal ein Smiley, ein Lach-Smiley auf der Instagram-Seite bei uns da lassen, damit wir wissen, dass ihr es auch gehört habt, als Kontrolle.
Ja, Jan wird da sowieso eine Klassenarbeit drüber schreiben lassen.
Im nächsten Jahr dann. Ja.
Gut, wir wünschen euch und euren Lieben ganz tolle, entspannte, angenehme Feiertage. Kommt runter, genießt die Zeit, tankt Kraft zwischen den Jahren, damit ihr mutvoll und kraftvoll in das neue Jahr starten werdet. Das nächste Jahr wird gut, glaubt's mir.
Auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir ins Bett
und sind glücklich.
Wer den Sport liebt, bleibt nach dem Wochenende harzfrei. Dein Podcast der Handballabteilung Steinhaus.